ich sag's euch, es ist einfach so herrlich. Heute wollen wir in eine neue Predigtserie starten, die wir schon gehört haben. Der Heilige Geist, ja, mit dem Titel Wie neues Leben entsteht, ja. Und wenn wir uns dieses angucken, ja, wenn wir uns dieses Thema angucken, wie neues Leben entsteht, dann kommen wir nicht darum, dass wir entdecken, dass die Bibel viele, viele, viele Bilder benutzt, um Dinge zu beschreiben. Ja, in so einem Chaos, in dem wir jetzt irgendwie sind, wisst ihr, vor 2 Wochen Gottesdienst ohne Maske, heute müssen wir hier sitzen, ganze Zeit Maske aufhaben, beim Sitzen, beim Singen, wie auch immer, ist immer Bewegung, ist immer Chaos, ist immer Durcheinander. Und dann kommt die Bibel und sie nimmt Bilder und erklärt uns anhand von Bildern, mit denen wir was anfangen können, was sie uns eigentlich sagen müssen, ja. Und das ist das Schöne an der Bibel, dass wir da einfach reinsteigen können. Und manchmal ist es ein bisschen herausfordernder, manchmal ist es ein bisschen einfacher. Aber grundsätzlich, ja, grundsätzlich bringt die Bibel kein Chaos. Ja, wie viele Regeln, heute Maske, morgen nicht, wie auch immer. Nein, die Bibel bringt kein Chaos, sondern sie bringt für dich und für mich Dinge und Themen hervor, die uns gut tun und die für uns gut sind. Wenn wir an Bilder aus der Bibel denken, ja, dann kommen wir nicht drum herum, über den Tempel mal zu reden, über den Körper, über den Leib, über Salz und Licht, das Haus auf einem Berg. Wir haben so, so viele Bilder. Ja. Vielleicht, wenn du dich fragst, wovon redet er hier, such einfach mal, ob du was im Internet findest. Vielleicht kommt auch in der nächsten Zeit noch mehr Bilder, über die wir predigen möchten und werden und die dann deine Fragen auflösen. Ja. Heute möchte ich zu einem anderen Bild deine Fragen auflösen. Ja, und wenn wir über das Thema, wie entsteht neues Leben reden, kommen wir nicht um welches Bild vorbei? Ums Wasser. Ums Wasser, ja. Jesus benutzt es, Johannes schreibt es über 40 Mal in seinem Evangelium, Wasser. Ja, es geht irgendwie immer um Wasser. Und auch schon im Alten Testament lesen wir davon. Ja, im Alten Testament, Jesaja 12, Vers 3 steht, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen seines Heils. Ja, also die Quelle des Heils. Ich weiß nicht, wie du deinen Brunnen im Garten nennst, ja. Ich glaube, bei einer 40 Grad, wenn du einkaufen warst und du hast Wasser vergessen und du standst eigentlich am Kühlschrank und hast auch nichts mitgenommen, du kommst nach Hause, du hast Durst, dann fühlt sich dein Brunnen wirklich an wie eine Quelle des Heils, ja. Weil du merkst einfach, das kühle Nass ist, rinnt deine Kehle runter. Du kannst merken, wie es hier reingeht und wie es dir Kraft gibt. Wie es dir Kraft gibt, wie das Wasser dir Kraft gibt. Und deswegen benutzt auch Jesus und die Bibel dieses Bild, weil Wasser echt viel, viel aussagt. Ja, hier in diesem Passage heißt es, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus der Quelle des Heils. Ja? Und falls du dich fragst, was das Heil ist, ich mache es ganz kurz für dich. Jesus ist auf diese Welt gekommen, weil wir Menschen von Gott getrennt sind. Und er ist gestorben für meine und für deine Fehler. Und wenn du ihn annimmst, dann wirst du mit Jesus begraben, bildlich gesprochen, haben wir auch wieder ein Bild. Und Jesus ist auferstanden von dem Toten, um dir zu zeigen, hey, auch obwohl du mit Fehlern bist, mit Schuld bist, wenn du mich annimmst, dann wirst du trotzdem ewig leben, weil ich das alles für dich bezahlen werde am Ende des Tages. Und das ist dieses Heil, wovon Jesaja redet. Und das hat irgendwas mit Wasser zu tun. Und da schauen wir heute mal rein. Ja, wir schauen heute mal rein, was es damit auf sich hat. Ich freue mich sehr darauf. Aber bevor wir da irgendwie mal ein bisschen weiter einsteigen, muss man schon auch ehrlich zugeben, jetzt im Jahr 2021 über das Wort Wasser zu reden, hat nicht immer eine gute Bedeutung. Also ich glaube, sehr, sehr präsent unsere Leute im Westen, da so Hagen und noch weiter, die Hochwasserkatastrophe, die sich gerade angebahnt hat. Und so wie dein Wasser aus deinem Brunnen, aus deinem Garten extrem erfrischend ist, dieses lebensspendende Wasser, ja, das Wasser ist Leben. Dieser Lebenszyklus des Wassers, es fällt auf die Erde, die Pflanzen, die Tiere nehmen es auf, wir reinigen es, wir benutzen es, um zu leben. Ja, das ist dieses positive Power, hat Wasser aber auch irgendwie eine zerstörerische Kraft. Und ich würde mal behaupten, Wasser ist das Element, das wichtigste, aber auch irgendwie eines der facettenreichsten, vielleicht auch eines der krassesten. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Wasser kann irgendwie so viel mehr als nur das Wasser nehmen und was trinken oder ein bisschen Sirup reinmachen und dann ist gut oder deine Nudeln kochen. Mit Wasser können leider Existenzen ausgelöscht werden. Ich erinnere mich an eine Freundin, in meiner Klasse, die sich eingesetzt hat für die Flutopfer in Haiti. Da war jetzt wieder was in Haiti. Da war, glaube ich, wieder ein Erdbeben. Und auch vor Jahren hatten wir ein Erdbeben, Flutopfer. Über Hunderttausende von Menschen gestorben. Wasser. Das, was du nicht trinken, das, womit wir uns waschen, das, was wir benutzen, hat in einer riesigen Masse eine Kraft. Ja, und somit ist es für mich nicht irgendwie verwunderlich, dass die Bibel das Wort Wasser so oft benutzt, weil damit können wir was anfangen. Oder ich will dich mal fragen, wie fühlst du dich, wenn du hier jetzt sitzt und dir vorstellst, ey, zu Hause, Kaltwasser ist abgestellt. Da ist nichts mit Wasserhahn aufmachen. Ja, das geht noch, aber ja, schafft man mal ein paar Stunden. Aber stell dir vor, du bist durstig und hast kein Wasser. Und dann sitzt du da wie manche Geschwister in Afrika, die in der Nähe von einem Wasserhahn wohnen, aber da nicht dran können, weil der privatisiert ist. Und du brauchst es, du merkst es, du kriegst Kopfschmerzen, innerlich zieht sich alles zusammen, du wirst unkonzentrierter und du merkst, ich brauche Wasser und du hast keinen Zugriff. Du hast keinen Zugriff. Da wird es existenziell und wir merken, Wasser ist gar nicht so unwichtig. Ja, die Wissenschaft oder wer auch immer das war, hat gesagt, ein Mensch kann 3 Wochen ohne Essen leben und 3 Tage ohne Wasser. Das ist mal eine Gewichtung. Das ist mal eine Gewichtung. 3 Tage ohne Wasser, 3 Wochen ohne Essen. Also Wasser ist etwas, was essentiell wichtig ist. Wir bestehen fast aus Wasser, die Welt besteht fast auf Wasser. Und Wasser ist mit das Beste, was wir haben können, wozu wir Zugriff haben. Und da kommt Jesus und sagt, wisst ihr was? Das Wasser, was du kennst, ist wichtig. Das Wasser, was ich habe, ist wichtiger. Und er sagt in Johannes 3, Vers 5, ja, da lesen wir, Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Er nimmt dieses Wasserbild auf und sagt, hey, ihr Lieben, ihr kennt euch aus mit dem Alten Testament, mit den alten Schriften. Erinnert ihr euch, was ihr mit Wasser gemacht habt? Richtig, ihr habt euch gewaschen. Wenn ihr in den Tempel gegangen seid, ihr habt euch gewaschen. Ihr habt geschaut, dass ihr sauber werdet, weil ihr könnt ja nicht unrein vor Gott treten. Und ihr habt euch immer die Hände gewaschen und den Körper und das Haupt und alles Mögliche. Aber ich, Jesus, ich sag dir, das reicht nicht. Das ist nicht, wie du ewiges Leben, wie du das Heil bekommst. Es reicht nicht, sich äußerlich zu waschen und gut auszusehen. Nein, du wirst doch durch Geist wiedergeboren. Was meint er damit? Das, was in dir ist, dein Herz. Dein Herz muss sich verändern durch Gottes Eingreifen, damit du innerlich neu wirst, neu denkst, dass du immer mehr die Prinzipien und die Werte Gottes annimmst, in deinem Leben lebst. Ja, Demut, Freude, Barmherzigkeit, Geduld, Liebe, Sanftmut, all diese Dinge, die verändern dich von innen und deswegen musst du nicht nur äußerlich Wasser sauber werden, nein, du brauchst auch den Geist. Das, was in dir ist, muss sich verändern. Und das Ganze fängt an, indem du mich, Jesus Christus, annimmst. Das sagt Jesus. Und das ist spannend, weil wir merken also, dass so Wiedergeburt, ja, dass dieses Wasser des Lebens, das neues Leben entsteht in dir. Also jeder von uns, ja, ich glaube, wir haben es hier perfekt gesehen. 3 wunderschöne Kids, die geboren sind, das können wir greifen, das sehen wir. Aber da ist noch mehr, da ist auch was in dir. Und deswegen benutzt Jesus immer dieses Wasser, weil wie willst du, also Unsichtbares zu beschreiben, ist immer so schwierig. Ja? Vorgänge zu beschreiben, die du nicht sehen kannst, ist schwierig. Und da benutzt die Bibel das Wasser. Benutzt das Wasser, um uns hier auf einen Aspekt aufmerksam zu machen. Ja? Und ich hoffe, dass du heute deine Bibel da hast. Ja, du brauchst jetzt deine Bibel. Wir werden jetzt mal einen kleinen Crashkurs machen. Wir werden ein bisschen die Bibel studieren. Schlag mit mir gerne auf Johannes 7, die Verse 37 bis 39. Ihr könnt gerne bei euch reinschauen. Wir werden aber auch die Verse die hier oben lassen, dass ihr ein bisschen mitverfolgen könnt, was ich vorhabe und was Gott uns dort sagt. Dort steht, am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Lasst uns einmal zurückgehen zu Johannes 7, 37, 38. Ja, es fängt damit an, dass dort steht, am letzten Tag den Höhepunkt des Festes. Und das sind gute Indikatoren, um sich mal zu fragen, was für ein Fest. Es war definitiv kein Oktoberfest. Ja? Was für ein Fest war es? Und wenn du ein bisschen schaust und sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, vielleicht auch mal jemanden fragst, der sich ein bisschen besser damit auskennt, dann kommst du dahin, dass das Fest, was gemeint ist, das Laubhüttenfest ist. Das Laubhüttenfest. Ihr müsst verstehen, das Volk Gottes hat immer wieder Feste zu feiern, weil sie sich über Generation von Generation daran erinnern, was Gott in ihrem Leben und für sie getan hat. Und in diesem Fall kann man schon echt sagen, das ist eines der fröhlichsten, größten, ja, volkstümlichsten Feste, die es zu feiern gab. Das Ding ging eine ganze Woche und sie feierten, dass Gott sie bei der Wüstenwanderung, ja, die waren ja 40 Jahre in der Wüste, dass Gott sie nie vergessen hat und immer versorgt hat. Daran erinnern sie sich und deswegen feiern sie, weil sie sagen, Gott, du warst bei uns. Auch wenn wir es währenddessen nicht immer so ganz glauben konnten, aber jetzt in der Rückschau ist manches manchmal einfacher. Du warst bei uns und dafür danken wir dir vom Herzen. Darüber hinaus, ja, es ist auch ein Fest, wo es so ein bisschen um die Weinlese geht, ums Erntedank. Ja, Gott, danke, dass da, wo wir jetzt sind, dass wir reich anbauen können, dass wir zu leben haben, essen und trinken. Und wir wissen, Gott, es ist alles in deiner Hand, ja, was du uns schenkst. Und das wollen wir feiern. Deine Großzügigkeit, deine Versorgung mit uns. Ja, also man merkt, da ist eine Dankbarkeit, weil da irgendwie, da gibt es was. Da gab es was, da gibt es was und da wird es was geben. Und Gott muss man dafür preisen, für das, was er für uns hat. Weil er weiß, was wir am besten brauchen. Ja, und jetzt steht hier am letzten Tag, also am siebten Tag war es dann so, dass die Priester, da waren immer ein paar Priester, die haben so Zeremonien angeführt. Die sind zum Teich gegangen, haben sich einen goldenen Wasserkrug geholt, haben den voll gemacht und sind dann losmarschiert mit ein paar Leuten und so eine Zeremonie abgehalten, wo gesungen wurde. Alle haben Psalmen gesungen und währenddessen ging man einmal, ich meine, das war einmal um den Tempel, um auch irgendwie auszudrücken, danke Gott, das ist alles wegen dir. Und wenn sie wieder dann vor Ort waren, sind sie reingegangen mit diesem Wasserkrug, haben zwei Gefäße genommen, zwei Schüsseln, und haben dann die eine Schüssel mit Wasser voll gemacht und die andere Schüssel mit Wein. Und dann sind sie in den Tempel gegangen, da wo Gott war, damals im Alten Testament, und haben vor ihn beides ausgegossen als ein Opfer, als ein Zeichen dafür, hey, du schenkst uns das Wasser, du schenkst uns das Wein, du schenkst uns, was wir zum Leben brauchen. Und deswegen möchten wir dir als ein Symbol zurückgeben. Ja, sie feierten also ein Stück weit die Wasserversorgung, wie ich schon sagte, des Herrn in der Wüste, aber auch gleichzeitig die Ausgießung des Heiligen Geistes, die kommen wird. Die kommen wird. Viele ältere Propheten im Alten Testament haben schon darüber gesprochen, der Geist Gottes wird auf diese Erde kommen und er wird alle erfüllen. Er wird alle erfüllen, jung wie alt, und er wird Wunderbares vollbringen. Und genau in dieses Fest setzt sich Jesus hin. Er steht, er sitzt, ich habe keine Ahnung, er macht es immer, wie er es wollte. Ja? Und er holt die Leute zusammen, eine Menge, ja, wir lesen von einer Menge, der er sich zuwandt. Und er sagt, wenn jemand Durst hat, dann kommt er zu mir. Dann kommt zu mir. Dann kommt zu mir. Und das hat gesessen. Nicht, wenn du Wasser hast, geh in deinen Tempel und opfer was. Nein, wenn du Durst hast, dann komm zu mir. Und er geht weiter und er sagt, wenn du es noch nicht verstanden hast, wer an mich glaubt, wer an mich, Jesus Christus, glaubt, aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Er benutzt dieses Fest, stellt sich rein und sagt, das, was ihr macht, war bis jetzt gut, aber das reicht nicht, weil ich bin jetzt das lebendige Wasser und nicht mehr der Teich oder sowas. Es geht hier um mehr als um Trinken und Wein. Es geht hier um ewiges Leben. Und ich sage euch, das war ein Schocker. Ja, das hat geschockt. das hat Leute geschockt, die dort waren. Die kannten die alten Schriften. Und zu hören, dass jetzt jemand kommt und sagt, das, was wir hier feiern, die Ausgießung des Geistes und das mit dem Wasser, und da wird jemand kommen. Wir haben es in Jesaja gelesen, ihr werdet schöpfen, Quelle des Heils, und ich werde Wasser ausgießen, kommen wir gleich noch zu. Jetzt kommt einer und behauptet, dass er die Erfüllung ist für das, was wir feiern. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du auf eine 1000-Mann-Feier gehst und dich nach vorne stellst und sagst, hey, wisst ihr, was ihr feiert? Ihr feiert eigentlich mich. Und du hast eigentlich gar nichts damit zu tun. Und wenn du dann noch so ein bisschen Brisanz reinlegst mit Spiritualität, mit Religion, und dann auch noch sagst, ich bin Gott, deswegen feiert ihr mich. Das könnte dünne Luft werden. Ganz, ganz dünne Luft. Und das ist, was Jesus macht. Und das ist, was Jesus macht. Und er schreibt dann weiter, um seinen Punkt zu bestätigen. In 7,39 hören wir die Erklärung quasi, so muss man es richtig sagen, wir hören die Erklärung des Schreibers des Evangeliums, der Johannes. Er schreibt, mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte, ja. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Und hier ist jetzt eigentlich so ein bisschen auch die Antwort auf unsere Frage versteckt. Wir haben jetzt so ein bisschen geklärt, Wasser, wieso, weshalb, warum, auch in diesem Kontext. Und was der Schreiber sagen möchte, ist Folgendes. Er sagt, du und ich, wir brauchen den Heiligen Geist, um wiedergeboren zu werden. Ich möchte das mal erklären, wie mein rumänischer Pastor das damals zu mir gesagt hat. Ja? Er hat gesagt, du schläfst und du hast keine Ahnung, du verstehst nichts. Und dann kommt der Heilige Geist und weckt dich auf. Und auf einmal liest du die Bibel und du kannst irgendwie verstehen, was dort steht. Das, was für dich vorher noch fremd war, das, was für dich so komisch war im Gottesdienst, das Singen, was wir singen, wie sie beten, das war überhaupt nicht greifbar, also wirklich Bahnhof, das kannst du auf einmal begreifen. Und du entwickelst einen Hunger und du willst mehr und du verstehst mehr und mehr. Und irgendwann kommst du an den Punkt, dass du sagst, Jesus, ich habe es begriffen, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche dein Werk am Kreuz. Und du sagst, Jesus, hier bin ich, nimm mein Leben. Und dann kommt der Heilige Geist und nimmt dich, und auch hier wieder bildliche Sprache, er wird dich wiedergeboren werden. Das hat dich eben schon wiedergeboren, ey. Naja, er wird dich, er wird dich wiedergeboren lassen. Sehr gut, also nochmal. Du verstehst das und sagst, Gott, ich brauche dich. Ja, Jesus, ich brauche dich. Und dann kommt der Heilige Geist und er wird dich wiedergeboren lassen. Werden. Ihr wisst, was ich meine. Was möchte ich damit ausdrücken, ja? Neues Leben entsteht durch den Heiligen Geist. Ja, Jesus selbst sagt, wenn der Heilige Geist kommen wird, der Heilige Geist wird kommen, wenn ich in dem Himmel auffahre, und er wird in euch eine lebendige Quelle machen. Und das ist dieses Bild dafür, dass der Heilige Geist euch wach macht und ihr anfangt zu forschen, zu suchen. Und wenn ihr bereit seid und sagt, Gott, hier bin ich, dann sagt er, ich nehme dich und jetzt möchte ich deine Schuld vergeben. Und ich möchte dir ein neues Leben schenken. Und ich möchte, dass du wiedergeboren als Christ unterwegs bist. Und das ist so ein bisschen diese Formel, ja, wie neues Leben entsteht und wie auch ein Stück weit der Geist Gottes damit wirkt. Der Geist Gottes ist da. Und es ist auch ein bisschen komisch, weil eigentlich ist ja Jesus dort und Jesus ist Gott und somit ist der Heilige Geist auch dort. Und wieso sagt er, der Geist Gottes wird noch kommen? Er ist doch da. Aber wenn Jesus sagt, er kommt noch, dann ist er ja auch was Wahres dran. Und in diesem ganzen Chaos versucht er einfach nur klarzumachen, jetzt bin ich hier, der Geist ist in mir. Ihr könnt mich, Gott, hier erleben. Aber wenn ich gehe, werde ich euch was Größeres dalassen, der Heilige Geist. Und er wird mit euch sein und er wird umhergehen und er wird Herzen berühren und er wird Leute wach machen, sodass sie Hunger haben nach mir. Und er wird Leute frei machen und er wird Leute ein ewiges Leben schenken. Und das ist ein komplexes Thema. Also ich finde es gut, dass er uns das Wasser gegeben hat. Weil wie soll man das sonst erklären? Also wie willst du das verstehen? Das ist ja sogar mit dem Wasserbild, mit diesem lebendigen Wasser, was in dir ist, wonach man Durst hat. Das ist ja schon komisch. Apropos Durst, ja, habe ich noch nicht drüber gesprochen. Was hat es damit eigentlich auf sich? Jesus beschreibt sich selbst als eine Quelle, als einen Brunnen, wo es unendliches Wasser gibt. Ja? Und damit möchte ich jetzt gleich das Ganze mal hier auf die Zielbahn bringen und ein bisschen zusammenbinden. Dieses Wort von lebendiges Wasser, dieses lebendige Quelle, dieses lebendiges Wasser in mir ist einfach ein Ausdruck dafür, dass du verstehst, nach Gott kann man Durst und Hunger haben, wie du auch nach Wasser Durst hast. Und darüber hinaus, du hast schon so einen Bedarf an Wasser und Wasser zu trinken, ja? Aber den Bedarf, den du eigentlich an Jesus hast, ist viel, viel größer und viel, viel mehr als den Durst, den du haben kannst. Und der Durst hört nicht damit auf, dass du aufgefüllt bist und neue Kraft bekommst und deine Kopfschmerzen gehen weg. Nein, es geht hier um Leben und Tod bei diesem Durst. Und das macht Johannes in einer anderen Stelle klar, weil er ja, Jesus auch dort in einer Situation beschreibt, die Jesus erlebt hat, die er uns wiedergibt, wo das für uns sehr, sehr klar wird. Und damit möchte ich nochmal einsteigen in Johannes 4. Ja, Johannes 4, die Verse, ja, wir fangen mal mit Vers 10 an und möchte euch so ein bisschen abrundend klar machen, um was es sich hier eigentlich handelt. Ja? In Johannes 4, Vers 10 steht, Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir gesagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Alltagssituation, nicht ganz, sie ist schon sehr außergewöhnlich. Wir haben eine samaritanische Frau, die in der Mittagshitze zum Brunnen geht, weil sie von niemandem anderen gesehen will. Wahrscheinlich einigen bekannt, diese Geschichte. Ja? Viel darüber gepredigt, viel darüber erzählt. Ganz kurz für dich, die Frau, die hatte mehrere Männer und war von ihrem Dorf ausgeschlossen ein Stück weit, weil keiner was mit ihr zu tun haben wollte. Also ging sie in der Mittagshitze immer zum Wasser, damit sie niemandem begegnet und sie niemand irgendwie von schief anguckt. Und generell, die Leute wären dann wahrscheinlich auch gar nicht gegangen, wenn sie gesehen hätte, dass sie jetzt mit ihm nach oben gehen sollen. Ja? Und diese samaritanische Frau ist also am Brunnen, schöpft da Wasser. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, wir sind zwar auf dem Weg dorthin, ja, besorgt mal noch ein paar Sachen, ich muss diesen Weg gehen, alleine und wir treffen uns dann wieder, wenn wir fertig sind. Und er geht also als Jude, der er war, geht er zu diesem Brunnen und dort ist einfach, dort ist quasi, da treffen zwei Welten auseinander, ja. Juden und Samaritaner waren einfach verfeindet, die konnten sich nicht haben. Und jetzt war da nicht nur eine samaritanische Frau, wo es so ein bisschen so Stammesclash gibt. Nein, diese Frau ist auch noch unrein, ja? Und trifft auf den Sohn Gottes. Also wirklich die Gegensätze par excellence. Und sie sieht wahrscheinlich diesen Mann auf sich zukommen, was super ungewöhnlich ist, weil kein Mann sich alleine mit einer Frau irgendwo treffen würde. Ja? Das gab es damals nicht. Nicht in diesem Ausmaß. Sie sitzt dort also oder steht oder schöpft oder was auch immer und dieser Mann kommt und sie denkt sich wahrscheinlich, warum gehe ich hier mittags hin, wenn dann doch jemand kommt? Und so ist das Aufeinandertreffen. Sie reden ein bisschen und auf einmal, so wie Jesus ist, sagt er zu ihr, hey, gib mir doch zu trinken. Gib mir doch zu trinken. Und sie ist ein bisschen verwirrt davon. Und sie sagt dann, das lesen wir in Vers 11 und 12, aber Herr, du hast weder ein Seil noch ein Eimer. Warum sagt sie das? Weil Jesus ja sagt, gib mir zu trinken. Und dann ist so ein bisschen hin und her. Und dann sagt er, hey, wenn du aber wüsstest, wer dich hier gerade fragt wegen Trinken, dann würdest du mich fragen, ob ich dir Trinken geben kann und ich würde es dir geben. Und das verwirrt sie so sehr, dann sagt sie, hey, wie willst du mir was zu trinken geben? Ich habe kein Seil und keinen Eimer. Das funktioniert nicht. Das ist hier ein tiefer Brunnen, ja? Sie schreibt, also sie sagt, ey, und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du mir denn dieses Wasser geben, dieses lebendige Wasser? Und sie setzt noch einen drauf. Sie sagt nicht nur, Jesus, du hast deine Utensilien nicht dabei, um mir Wasser geben zu können. Nein, das funktioniert nicht. Weil, also, wer bist du, dass du das sagst? Du weißt, du guckst in den Brunnen, du hast nichts dabei. Und sie holt es so ein bisschen auch auf so eine persönliche Ebene, so ein bisschen so, ach ja, ich weiß nicht, vorwurfsvoll, so ein bisschen so schnippisch, keine Ahnung. Sie sagt, hä, bist du größer als Jakob, als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hier hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne hatten? Also sie sagt nicht nur, du hast nichts, um das rauszuholen. Nein, sie sagt, und wer bist du? Also ich bin hier beim Brunnen, ja? Unser Volksheld Jakob, einer der größten aus dem Volk von uns quasi, ja? Der hat diesen Brunnen gegraben. Der ist hier gewesen und versorgt alle mit Wasser. Ja, weil er seine Hände schmutzig gemacht hat, sind alle mit Wasser versorgt. Er ist ein Held für uns hier. Und jetzt kommst du und sagst, du hast besseres Wasser als der Volksheld von uns? Wir merken also, sie ist verwirrt. Sie weiß gar nicht so genau, was möchte dieser Kerl von mir? Gib mir was zu trinken. Und wenn du wüsstest, wer ich bin, ich gebe dir was zu trinken. Es fehlt ein Stück weit die Erkenntnis. Es fehlt ein Stück weit das Aufwachen. Aber Jesus ist gnädig und gut und treu. Und er erwidert dann, hey, in 13, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Er lässt sich halt nicht unsicher machen davon, ob da jetzt sie ganz genau weiß, was Jesus möchte oder nicht. Er bekräftigt seinen Punkt und er sagt, du, das, was deine Stammesväter, was die Volkshelden hier gegraben haben, ist wichtig für euch. Aber das, was ich geben kann und geben werde, ist wichtiger als all das, von dem du gehört hast. Es ist ein lebendiges Wasser. Es ist nicht nur ein Wasser, was deinen Durst löscht. Nein, es ist ein Wasser, was dich ewig leben lässt. Es ist ein Wasser, was dich ewig leben lässt. Und damit du es verstehst, stell dir vor, du hast eine Quelle, die nie mehr aufhört. Die nie mehr aufhört. Und das ist das ewige Leben. Wenn ich zu Jesus Ja sage und ihn annehme, dann bekomme ich ewiges Leben, was nie mehr aufhören wird. Ein Brunnen, der unendlich ist. Und bei ihr dämmert es so ein bisschen. Ja? Bei ihr dämmert es so ein bisschen und in Vers 15 lesen wir dann, bitte Herr, sagte die Frau, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Und hier ist so ein bisschen dieser Moment, von dem ich gesprochen habe. Dieses Wachwerden, dieses Erkennen, wem stehe ich gerade gegenüber? Ich stehe dem Gott persönlich gegenüber, Jesus, dem König. Und sie fängt hier auf einmal an, weil Jesus über Wasser redet, über so ein unendliches Wasser, dieses Bild benutzt, fängt sie an zu verstehen, mit wem sie da im Gespräch ist. Und du kannst gerne zu Hause die Stelle nehmen und mal weiterlesen. Jesus hört dort nicht auf. Er bekräftigt, dass er Gott ist, indem er ihr aufzeigt, dass er über sie Bescheid weiß, dass er weiß, was sie tut, dass er weiß, was sie getan hat. Aber trotzdem sagt er ihr, ich liebe dich und wenn du mich annimmst, dann ist deine Schuld vergeben. Und sie kann es nicht fassen. Ja, sie will losrennen und sagen, ich bin ein neuer Mensch, ich bin ein neuer Mensch. Sie will in die Stadt und sie will allen erzählen, was dort getan ist. Sie will erzählen, dass sie sich nicht mehr nur versucht zu waschen und irgendwie dann mit Gott unterwegs zu sein, falls sie das überhaupt war. Nein, sie will jedem erzählen, mein Innerstes, mein Herz, mein Geist, es hat sich in mir verändert, weil ich dem lebendigen Gott begegnet bin. Sie hat nicht nur gemerkt, dass jetzt ihre Hände sauber sind. Nein, Gott hat ihr in die Augen geguckt und gesagt, du bist frei von deiner Schuld. Und sie bleibt in dem Bild und sagt, das möchte ich haben, damit ich nie wieder Wasser schöpfen muss. Natürlich wird sie Wasser schöpfen, weil sie was zu trinken braucht und weil sie Brot backen muss. Das ist nicht die Frage. Aber sie weiß, dass ihr Durst, ihre Sehnsucht, ihre Zerbrochenheit an diesem Brunnen auf eine Kraft gestoßen ist, die alles heile macht und alles befreit. Und das ist, was ich mir für dich wünsche, heute und in dieser Predigtserie. Dass du verstehst, dass das lebendige Wasser, ja, dass das etwas ist, was Gott gibt. Und dass du verstehst, dass es ein Sinnbild ist, auch für ewiges Leben. Und dass es ein Sinnbild ist für den Heiligen Geist, der in dir ist. Und wenn du an einem Punkt bist, wo es schwer wird, wo du nicht mehr weiterkommst, wenn du an einem Punkt bist, wo du Fragen hast, dann erinnere dich dann, dass die Kraft Gottes, dass die Nähe Gottes mit dir ist wie ein unerschöpflicher Brunnen. Und du kannst dort bildlich gesprochen hingehen und Wasser schöpfen. Du kannst 30.000 Liter schöpfen, weil du jeden Tag 20 Mal betest, weil du immer noch keine Erkenntnis hast. Und der Brunnen wird nicht leer gehen. Und Gott wird dir jedes Mal neu begegnen. Du kannst so oft zu ihm kommen. Und wenn du denkst, der Brunnen ist leer, dann sagt der Herr, er ist ein bisschen voller geworden seit dem letzten Mal. Ich habe ihn voller gemacht. Das Wasser des Lebens, der Geist Gottes in dir, die Kraft von ihm trägt dich. Und der Geist Gottes ist es, der dich wach macht, um Erkenntnis zu erlangen. Und der Geist Gottes, Gott selbst, Jesus Christus, durch Jesus Christus ist es, der dich nimmt und von Sünden befreit. Und du wirst Zugang haben zu diesem Brunnen, zu dieser Quelle, zu diesem Wasser. Und erinnere dich bei jedem Schluck, den du nimmst, von deinem Vittel, von deinem Volvic, von deinem San Pellegrino oder Carolinenquell, erinnere dich daran, das ist, was ich für mein Leben brauche. Aber was ich noch mehr brauche, ist das, was du hast. Die Kraft des Geistes, das Wasser des Lebens. Und so möchte ich dir die Möglichkeit geben, jetzt im nächsten Songabschnitt darauf zu reagieren. Darauf zu reagieren und das nicht einfach an dir vorbeiziehen zu lassen. Bist du bereit, immer wieder nicht nur dich äußerlich waschen zu lassen, sondern auch dein Herz, dich immer wieder vor Gott zu bringen, zu sagen, Gott, hier bin ich, ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Liebe, ich brauche deinen inneren Frieden, ich brauche deine innere Freiheit, ich brauche deinen Zuspruch, ich brauche deinen Mut, ich brauche dich, ich brauche eine Erfrischung. Du hast die Chance hier heute Morgen, du hast die Chance in deinem Alltag. Nutze sie, nutze sie, nutze sie. Weil wenn es eine Wasserquelle gibt, die niemals ausgeht, dann ist es der Herr, der dir immer wieder vergeben wird. Amen.